Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, dann guckt mal nach, welchen Text ich für diese Woche predigen soll. Das sind ja keine zwingenden Vorschläge, aber eine gute Orientierung. Und dann lese ich das und dann fällt mir sofort eine Geschichte ein. Und zwar morgen. Morgen ist mein 13. Hochzeitstag. Und ich erinnere mich gut an die komplexe Aufgabe, etwas mehr als 60 Gäste an 7 Tischen zu platzieren. Unsere Eltern waren entweder schon verstorben oder krankheitsbedingt verhindert. Und so stellte sich die Frage, wer darf noch an unserem Tisch sitzen oder muss noch an unserem Tisch sitzen? Wer ist gekränkt, wenn er zu weit weg sitzt? Wer kann mit wem oder besser, wer kann mit wem nicht? Und was machen wir mit Gertrud, die von weit her kommt und niemanden kennt? Am Ende fanden die beiden zusammen, die wir unbedingt getrennt halten wollten. Und sie haben wunderbar miteinander gestritten. Beide bedankten sich hinterher für die Stunden. Sie, liebe Gemeinde, kennen ähnliche Situationen. Gerade in der Lesung haben wir von vergleichbaren Rangproblemen gehört. Johannes und Jakobus haben von Jesus gehört, dass Jesus sie verlassen wird und dass er erst wieder dann bei ihnen sei, wenn er in seinem Reich angekommen ist. Und schon bitten sie Jesus um die besten Plätze in seinem Reich. Direkt rechts und links neben ihm. Und die anderen Jünger hören diese Bitte und, wie heißt es, sie waren verärgert. Ich würde mal sagen, die waren stocksauer. Die Bibel ist da sehr karg in ihren Worten und wahrscheinlich ist das auch gut so. Aber ich stelle mir vor, dass da richtig was los war. Jesus reagiert auf diese Bitte, die ja eher etwas unverschämt war, außerordentlich milde. Bei anderen Anlässen hat er zum Beispiel den Petrus schon recht heftig angefahren, aber hier reagiert er sehr milde. Er sagt schlicht, dass nicht er, sondern Gott die Plätze in seinem Reich vergeben würde. Doch dann nimmt er diesen Streit zum Anlass, die Jünger zu belehren. Zu belehren über die Ausübung von Macht und die Verteilung der Plätze in einer Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinschaft, die sich damals natürlich noch nicht christlich nannte. Und ich lese die Verse 42 bis 45, die wir eben gerade schon gehört haben, noch einmal vor. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, die über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu dienen, um sich bedienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben für die vielen Menschen. In diesem Text kommt das Wort Sklave vor und ich Für mich zumindest ist das heutzutage ein befremdliches Wort. Sklaven hatten damals eine andere Stellung in der Gesellschaft als heute. Ja. Ich möchte diesen Satz deshalb nochmal aus einer leicht verständlicheren Bibelübersetzung lesen. Da heißt Hoffnung für alle. Und dort heißt es, und wer der Erste sein will, soll sich den anderen unterordnen. Die Jünger waren jetzt schon ungefähr 3 Jahre mit Jesus zusammen, hatten seine Wunder gesehen, hatten seine Reden gehört, hatten ganz eng mit ihm zusammengelebt. Und dennoch ließen sie sich in diese Rangstreitigkeiten ein und dennoch begehrten sie besondere Plätze. Allerdings hat die Geschichte auch was Tröstliches von uns. Unsere Streitigkeiten, die wir heute haben, sind in einer guten alten Tradition. Wir sind sozusagen in bester Gesellschaft mit den Jüngern. Denn 2000 Jahre später stellt sich immer noch die Frage, wo stehe ich in der Hierarchie? Im Beruf ist dieser Aspekt überdeutlich. Dort ist er auch mit Geld und anderen Vorteilen verbunden. Außerhalb des Berufes, zum Beispiel in einer Gemeinde, ist das viel, viel subtiler. Gott sei Dank. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Machtmissbrauch im politischen Bereich nicht so oft vorkommt. Und wenn er vorkommt, dann können wir darauf vertrauen, dass es über kurz oder lang rauskommt. In den allermeisten Fällen. Allerdings, und das ist auch Fakt, diese demokratischen Staaten sind die Ausnahme. Wir haben allen Grund, für unsere Demokratie mit ihren vielen Machtkontrollen dankbar zu sein. Was sagte Jesus? Wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer der Erste sein will, soll sich allen unterordnen. Das Bild des Dieners oder gar des Sklaven sagt uns, so wie dieser Diener, Sklave, seinem Herrn verpflichtet ist, so soll ein Christ sich gegenüber Gott verpflichtet fühlen. Und in diesem Sinne heißt denen der Gemeinschaft dienen. Und was heißt das für unser Miteinander hier in der Gemeinde? Kommen wir auf den Boden? Was braucht die Gemeinschaft, was braucht die Gemeinde für ein gedeihliches Miteinander? Es geht nicht darum, seine Persönlichkeit aufzugeben oder zu verleugnen. Es geht auch nicht darum, Aufgaben zu übernehmen, die man nicht übernehmen kann oder die einem besonders schwer fallen. Wenn ich, Hans Michaelsen, hier das Geld der Gemeinde verwalten sollte, wo ist Herr Gamsen? Ja, nein. Dann würde man glatt den Bock zum Gärtner machen. Dafür haben wir Herrn Gams, der das super erledigt. Dienen darf Freude machen, weil sie Aufgaben übernimmt, die er, sie vielleicht sogar gerne macht und gut kann. Zum Beispiel aufeinander Acht geben, gucken, wie mag es meinem Nachbarn in der Kirche gerade gehen? Kann es sinnvoll, ihn jetzt gerade anzusprechen? weil ich das Gefühl habe, der braucht ein Ohr. Das kann auch sein, dass ich mich zu jemandem setze, der allein an einem Tisch sitzt. Oder wenn jemand scheinbar neu in diese Gemeinde kommt, ihn ansprechen, kann gutes Dienen sein. Der Besuchsdienst zum Beispiel braucht Menschen, die gerne andere Menschen kennenlernen möchten. Und ich höre, dass daraus auch wunderbare Gespräche entstehen können. Küster werden mit Handkuss angenommen, wer also dort dienen kann und möchte, ist herzlich willkommen. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper, der nur vollständig und lebendig ist, wenn alle Glieder, wenn alle Teile ihren Teil dazu beitragen. Erst die vielen Gaben zusammen lassen eine Gemeinde blühen. Dann macht es Freude, dabei zu sein, dann wirkt sie auch attraktiv auf andere. Es ist ein Prozess, der niemals wirklich abgeschlossen ist. Und bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich bei allen Menschen dieser Gemeinde, die sich einbringen. Und ganz besonders bei denjenigen, die kaum sichtbaren Aufgaben übernommen haben, die doch so wichtig sind. Wer dann der Erste ist, diese Frage haben wir überhaupt nicht zu beantworten. Wir können nur so gut wie möglich uns einbringen. Wie sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer in seinem Reich rechts und links sitzen wird, entscheidet allein Gott. Was würde Jesus sagen? Was würde Jesus tun? Dies kann eine Messlatte für unser Denken und für unser Handeln sein. Ich versuche mich immer wieder daran zu orientieren. In 10 Tagen ist Gründonnerstag. Der Abendgottesdienst im Brandenbusch wird die Geschichte der Fußwaschung zum Thema haben. Jesus hatte seinen Jüngern vor dem letzten Abendmahl die Füße gewaschen. Er zeigte ihnen, so bin ich für euch da, so wichtig seid ihr mir. Jesus kehrt die Verhältnisse um. Vom Lehrer, vom Rabbi, vom Herrn zum Diener. Ich bin nun kein Fan des Papstes. Doch als er vor einigen Jahren ins Gefängnis ging, um Gefangenen ganz konkret und handfest die Füße zu waschen, da war ich mit vielen Menschen auf dieser Welt tief beeindruckt von dieser dienenden Geste. Christsein nur für sich selbst ist zu wenig. Christen dienen immer auch der Gemeinschaft. Die äußerste Konsequenz dieses Dienens hat Jesus Christus für uns durch seinen Tod getan. Ihr sollt in mein ewiges Reich einziehen, das ist seine Botschaft. Das geht aber nur, wenn ihr ohne Schuld seid. Und genau diese Schuld nehme ich euch ab, indem ich mit meinem Sterben am Kreuz eure Schuld auf mich nehme. Ihr seid befreit. Der Tod Jesu ist also kein Scheitern, sondern der tiefste Ausdruck seiner Liebe und seiner Gemeinschaft mit uns. Amen. Wir singen jetzt das Lied 97, Holz auf Jesu Schultern, die Strophen 1 bis 4.